Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Abendveranstaltung mit dem Titel Von Ur nach Salem – Lektionen aus dem Leben Abrahams. Ich habe ja des Öfteren hier Vorträge gehalten, gerade auch im Bereich Bibelwissenschaft. Heute Abend werden Sie auch einiges hören aus diesem Bereich Bibelwissenschaft. Aber vielleicht zum Unterschied zu anderen Vorträgen werden Sie sich zuweilen fühlen, als wären Sie heute Abend in einer Predigt. Es geht mir darum, dass wir uns mit dem Leben Abrahams beschäftigen vor 4000 Jahren, aber dass wir uns auch Gedanken machen, was diese Geschichte aus dem ersten Buch der Bibel auch für Menschen und insbesondere gerade für gläubige Menschen heute konkret zu sagen und zu bedeuten hat. Darum eben auch der Untertitel Lektionen aus dem Leben Abrahams. Wir beginnen gleich mit der Bibellektüre. Die Abrahamsgeschichte beginnt in 1. Mose, Genesis 11, Vers 27. Da finden wir die Geburt Abrahams, der früher übrigens Abram hieß. Ich werde darauf zurückkommen. Abrahams Geburt in Ur wird hier beschrieben und nach biblischer Chronologie, die man also aus dem Bibeltext selber entnimmt, wenn man diese Zahlenangaben vom ersten Buch durchzieht durchs ganze Alte Testament, dann kommt man darauf, dass Abrahams Geburt in Ur im Jahr 2111 vor Christus stattgefunden hat. Also vor deutlich über 4000 Jahren. Und bedenken Sie, hier in Europa ist das immer noch die Jungsteinzeit, ja, also, und die dauert dann noch Jahrhunderte, bis etwa 1600 vor Christus. Aber wir sehen eine ganz andere Zivilisation, eine Hochkultur bereits damals. Also, 1. Mose 11, 27. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara in dem Land seiner Geburt zu Ur in Chaldäa. Sie haben hier auf dieser Folie die 10 Generationen von Sem bis Abraham. Die werden beschrieben ausführlich in 1. Mose 11. Das macht also deutlich, Abraham war ein Semite. Nachkomme von Sem über Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Rehu. Und seine direkten Vorfahren waren also Serug, Nahor, Tara, sein Vater. Das ist nun interessant, diese Namen der direkten Vorfahren Abrahams. Und zwar aus dem Grund, weil, jetzt komme ich auf das Thema Archäologie und Bibel etwas zu sprechen, die Namen Serug, Nahor, Tara und auch Abraham sind nämlich typisch für die Zeit um 2000 vor Christus. Das wissen wir heute durch das Zeugnis der altassyrischen und babylonischen Texte aus dieser Zeit. Nun, wenn Sie denken, in der liberalen Forschung sagt man, überhaupt die Geschichten im ersten Buch Mose, das sind Erfindungen, die etwa 1200 bis 1500 Jahre nach Abraham geschrieben worden sein. Reine Erfindungen, reine Fiktionen. Nun, da muss man uns natürlich eine Antwort geben. Warum haben diese Schreibtisch-Geschichtenerzähler genau gewusst, welche Namen typisch waren für diese Zeit? Die, wie gesagt, so weit zurücklag, für Europäer ist das immer noch Jungsteinzeit. Jeder Name ein Volltreffer. Nun, wir haben gelesen, Abraham wurde geboren in Ur. Aber es steht im Bibeltext Ur in Chaldäa. Das ist sehr ungewöhnlich, denn normalerweise werden die Städtenamen einfach so, ohne besonderen Zusatz in der Bibel erwähnt. Nur in besonderen Zusammenhängen ist es anders. Auch hier, Ur in Chaldäa. Ich erkläre gleich, was der Grund ist. Chaldäa ist die Bezeichnung für den heutigen Südirak. Also dort müssen wir Ur suchen. Und Ur wurde tatsächlich ausgegraben Und zwar hat man begonnen 1854 bis 1855, das war ein Mr. Taylor. Dann weiter hat man gegraben 1918 bis 1919, gerade nach dem Ersten Weltkrieg. Das waren die Grabungen von Thompson und Hall. Aber ganz besonders wichtig und ganz entscheidend waren dann die umfassenden Ausgrabungen von Sir Leonard Woolley 1922 bis 1934. Da wurde Ur in Chaldea so richtig ans Licht gebracht. Dieser Ort, wie Sie auf der Karte sehen, lag im heutigen Südirak etwa 150 Kilometer westlich von Basra. Nun, bei den Ausgrabungen in den vergangenen Jahren in Ebla, Nordsyrien, hat man gefunden, dass es ein Ur gab, auch in Haran, heutige Südtürkei gleich gegen Nordsyrien hin. Es gab auch ein Ur in Haran. Und jetzt wird deutlich, warum der biblische Bericht sagt, Ur in Chaldea. Um die Leute, die das damals noch wussten, dass es auch ein anderes Ur gibt, eben um ihnen Klarheit zu geben, es geht hier um Ur im Südirak. Die Ausgrabungen in Ur haben ergeben, zur Zeit Abrahams floss der Euphrat in der Nähe der Stadtmauern vorbei. Das gab damals der Stadt einen direkten Zugang zum Meer, das war ideal für Handel. Und wir können sagen, um 2100 vor Christus, das ist die Zeit von Abraham, war Ur die reichste Stadt von Mesopotamien, vom Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Es war eine Stadt von Kunsthandwerkern und Kaufleuten, die, wie wir heute aus den Inschriften aus Ur wissen, eine tiefe Verachtung hatten für Nomaden, für Leute, die am Rande der syrischen Wüste in Zelten wohnten. Und das ist natürlich auch interessant, eine besondere Pointe, denn in der Abrahamsgeschichte spielt ja gerade die Bereitschaft Abrahams eine wesentliche Rolle, dass er auf den Ruf Gottes hin eben Ja sagen konnte, um diese Gesellschaft, diese reiche Gesellschaft und hochentwickelte Gesellschaft zu verlassen, um ein Leben in Zelten zu führen. Gerade das, was ein Mann aus Ur nie sich gewünscht hätte, das sollte Abraham tun. Hier sehen Sie etwas von den Ausgrabungen in Ur in Chaldea. Sie sehen im Hintergrund die Zikkurat, den ausgegrabenen Stufenturm von Ur. Das war eine Kopie des früheren Turmes von Babel, der ja in 1. Mose 11, 1 bis 9 beschrieben wird in Verbindung mit der Geschichte der Sprachenverwirrung. In Ur hatte man also später in der Zeit Abrahams einen solchen Turm gebaut. Auf Akkadisch nennt man das eben Zikkurat. Und dann sehen Sie im Vordergrund auf dem Bild die Königsgräber von Ur. Das gesamte Tempelgebiet, ich werde gleich noch erklären, dieser Stufenturm war eben ein ganz spezieller Tempel. Das gesamte Tempelgebiet in Ur wurde freigelegt und ebenso Teile der Wohn- und Gewerbeviertel der Stadt. Hier sehen Sie die Königsgräber von Ur, die so berühmt geworden sind durch Leonard Woolley. Man hat also den Königsfriedhof aus der Zeit noch vor Abraham ausgegraben mit gewaltigen Kunstschätzen aus Gold, Silber, Bronze und Edelsteinen. Man hat tausende von Keilschrifttafeln ausgegraben in Ur. Es handelt sich um Verwaltungsaufzeichnungen, auch um literarische Texte. Hier zum Beispiel sehen Sie so eine kurze sumerische Inschrift in Ur. Ja, Ur war nämlich eine sumerische Stadt. Aber Abraham war offensichtlich kein Sumerer. Seine Vorfahren sind offensichtlich dort zugewandert, von anderswoher, denn Abraham war ja ein Semite, im Gegensatz zu den Sumerern. Und auch die Namen verraten das. Denn die Namen Abraham, Tara und so weiter sind eigentlich westsemitische Namen. Und die machen deutlich, dass das zugewanderte Leute waren. Nun, wer war dieser Abraham in Ur in Chaldäa. Wenn wir das Buch Josua in der Bibel aufschlagen, da finden wir die Geschichte der Nachkommen Abrahams, die Geschichte Israels, zur Zeit von Josua, sprich etwa 500 Jahre nach Abraham. Josua äußert sich so bei seiner Landtagsrede in Sichem über Abraham. Josua 24,2. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, Terah, der Vater Abrahams, und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes, das heißt von jenseits des Euphrats, und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Die Bibel sagt, Abraham war ein Götzendiener. Ich lese weiter in diesem Kapitel, Josua 24,14. Und nun fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit. Und tut die Götter hinweg, welchen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Und dient dem Herrn. Und wenn es übel ist, in euren Augen dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das sagt Josua einige Jahre nach der Landnahme der Israeliten in Kanaan. Also das war ein paar Jahrzehnte nach dem Auszug aus Ägypten. Und da stellt Josua das Volk Israel vor die Wahl, denn sie waren konfrontiert mit der Religion der Sumerer, die Götter, welchen die Vorfahren in Ur und Chaldäa gedient haben. Sie waren konfrontiert mit der Religion Ägyptens, denen ihre Vorfahren damals bei der Sklaverei in Ägypten gedient haben. Und eine dritte Religion, die Amoriter, das war der größte kanaanitische Stamm im Land. Die kanaanitische Religion war auch eine Herausforderung. Und Josua ruft also hier Israel auf: Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr diese Religionen mit ihren Göttern übernehmen wollt oder ob ihr dem einzigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dienen wollt, dem Gott Israels. Er sagt: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nun schauen wir uns Abrahams Religion in Ur etwas genauer an. Also er verehrte wie sein Vater sumerische Götter. Der Hauptgott der Sumerer und insbesondere eben der Sumerer in Ur war der Mondgott. Der sumerische Mondgott Nanna. Fast alle göttlichen Eigenschaften wurden ihm in Hymnen, die man ausgegraben hat, zugesprochen. Und da erfährt man auch, Nanna habe sich die Stadt Ur zu seiner Stadt erwählt. Nun, diese ausgegrabene Zikkurat, dieser Stufenturm, Sie sehen jetzt hier die Rekonstruktion davon, bestand aus drei Stockwerken und da zu oberst stand ein Allerheiligstes, ein Tempelhaus. Das war der Tempel für den Mondgott. Weil der Südirak so flach ist, es kaum Berge gibt, da hat man in Ur eben diesen Stufenturm gebaut. Das sollte quasi ein künstlicher Tempelberg sein, auf dessen Spitze eben das eigentliche Tempelhaus ruhte. Also hier wurde insbesondere der Mondgott angebetet. Das war der Gott Abrahams. Nun, mit anderen Worten, die Sumerer verehrten die Natur göttlich. Denn der Mondgott ist Teil der Natur, aber auch alle anderen Götter sind eigentlich Naturgötter in der sumerischen Religion. In der Bibel findet sich eine ganz scharfe Religionskritik. Und da wird erklärt, die Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers sei Götzendienst. Der Apostel Paulus schreibt in diesem beredten Kapitel 1 seines Römerbriefes, Kapitel 24, darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also er sagt, die Religionen dieser Welt verehren eigentlich die Schöpfung anstatt den Schöpfer. Und schauen Sie, das ist auch so heute im Hinduismus, Gott wird gesehen in allem. Also der hinduistische unpersönliche Gott umfasst alles, was ist. In allem ist das Göttliche. Und diese unzähligen Götter im Hinduismus sind quasi Manifestationen dieser Natur, die göttlich gesehen wird. Im Buddhismus ist es genauso, nicht im klassischen Buddhismus, aber in den Formen, die heute verbreitet sind, genau gleich. Die Natur wird göttlich verehrt, anstatt der Schöpfer. Aber nach der Bibel ist eben der Schöpfer zu unterscheiden von der Natur. Der erste Vers der Bibel: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Himmel und die Erde, das ist die Natur. Aber im Satz, das haben wir in der Primarschule gelernt, ist das Akkusativobjekt. Und Gott ist im Satz Subjekt. Also zwischen Gott, dem Schöpfer, und der Natur wird unterschieden, so wie wir unterscheiden zwischen Subjekt und Objekt. Aber in den Religionen in aller Welt wird Gott mit der Natur identifiziert. Es wird nicht unterschieden zwischen Subjekt und Objekt. Nun, noch etwas zu diesem Punkt. Eigentlich haben wir diese Problematik heute sehr aktuell wieder in unserer Gesellschaft. Denn wenn in früheren Jahrhunderten hier in Europa über die Natur gesprochen wurde, dann wurde sie gesehen als Werk, als Schöpfung Gottes. Aber besonders seit dem 20. Jahrhundert ist es eigentlich sehr verbreitet in unserer Gesellschaft, dass man sagt, dass die Natur alles entwickelt habe. Ein Biologielehrer stellt eine schöne Blume vor oder einen schönen Schmetterling und erklärt, ist es nicht herrlich, wie die Natur diese Blume ausgestattet hat, diesen Schmetterling ausgestattet hat. Die Natur. Also der Natur werden schöpferische Kräfte zugeschrieben. Die Bibel spricht aber von Gott als einem wirklich transzendenten Gott. Also jenseitig in dem Sinn, dass er nicht Teil der Natur ist. Nun, wir gehen weiter und lesen in 1. Mose 11 weiter in der Geschichte Abrahams. Vers 29. Und Abraham und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrahams war Sarai und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Nun, heute, wo wir die sumerische Religion so ziemlich kennen, dank den Inschriften durch die moderne Archäologie, hat das eine Pointe. Denn wir wissen nun durch die Ausgrabungen, die Sumer lehrten, Nanna mache Menschen und Tiere zahlreich. Merken Sie die Pointe. Abraham kommt aus der Stadt des Mondgottes, seine Frau war unfruchtbar. Aber der Mondgott sollte eigentlich Nachkommen bewirken. Abram, so hieß der Mann in Ur, bedeutet auf Deutsch erhabener Vater. Was ist ein erhabener Vater ohne Kinder? Später in der biblischen Geschichte, werden wir sehen, bekommt er den Namen Abraham, Vater einer Menge. Und er kriegt schließlich ein Kind, Isaak, und von diesem Kind stammt später das Volk Israel ab. Dieses Volk, von dem heute praktisch jeden Tag auf der ersten Seite der Zeitung berichtet wird. Also der Mondgott hatte deutlich versagt. Ja, was ist eigentlich dieser Mondgott? 1969 gingen die Amerikaner zum ersten Mal auf den Mond, auf Nanna, und marschierten da herum. Im Ganzen sind etwa 20 Amerikaner auf den Mond gegangen und sind dort herumgetrampelt. Ja, es ist ein toter Stein, kann man sagen. Bedeckt von Staub. Und was man schon lange wusste, er ist Sein Gesicht ist vollkommen zerschlagen durch unzählige Meteoreneinschläge. Es ist ja so, der Mond hat keine Atmosphäre. Und wenn da diese Gesteinsbrocken aus dem All auf den Mond zustürzen, dann werden sie nicht gebremst und schlagen mit der vollen Wucht auf, darum diese vielen Löcher. Bei der Erde ist das anders. Normalerweise verglühen solche Meteoren zu Staub. Ein zerschlagenes Gesicht, ein staubiger Stein, das ist der Mondgott Nanna. Darum konnte er auch keine Kinder geben. Nun gehen wir weiter, wenn wir in der Lektüre des Bibeltextes, jetzt kommt 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Sie merken, der Bibeltext ist hier in Vers 1 mit Vorzeitigkeit übersetzt. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt. Denn es ist ganz eindeutig, dass hier der Erzähler zeitlich zurückgreift. Vayomer Adonai, kann man übersetzen, der Herr sprach, oder der Herr hatte gesprochen oder gesagt. Ich übersetze hier mit Vorzeitigkeit und werde gleich erklären, warum. Im Neuen Testament hielt Stephanus vor dem Hohen Rat in Jerusalem in der königlichen Säulenhalle eine Verteidigungsrede. Und da nimmt er Bezug auf die ganze Geschichte Israels und er beginnt bei Abraham. Apostelgeschichte 7, Vers 1. Der hohe Priester aber sprach, ist denn dieses also? Er, Stephanus, aber sprach, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Also, im Neuen Testament erklärt Stephanus selbstverständlich vor dem Sanhedrin, es war ja so, dieser Ruf Gottes an Abraham, er solle ausziehen aus seinem Land, das war der Ruf, den er bekam in Ur. Also deutlich, bevor er dann nach Haran umzog. Weil wenn Sie in Ihrer Bibel nun die Geschichte nochmals nachlesen, dann haben Sie plötzlich ein Problem. Sie denken, er ist in Ur, geht nach Haran und dann kommt dieser Ruf. Aber das ist ein zeitlicher Rückgriff. Und das ist auch im Hebräischen zu belegen, denn dieser Ausdruck aus deiner Verwandtschaft, Hebräisch, moledetcha, moledet ist die Verwandtschaft und auch der Geburtsort. Also wenn Gott sagt, geh aus, moledetcha, dann heißt es, geh aus deinem Geburtsort heraus. Das kann nur Ur sein. Und Stephanus konnte ein bisschen Hebräisch. Ich lese weiter die Erklärung von Stephanus, Apostelgeschichte 7, Vers 4. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbe darin, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß es ihm, zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er kein Kind hatte. So, da haben wir die Erklärung. Jetzt möchte ich aber noch in der Stephanus-Rede einen Punkt herausstreichen. Stephanus beschreibt die Abrahamsgeschichte so. Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Der Gott der Herrlichkeit. Nun ist das auch wieder eine Pointe. Denn wir wissen aus den Inschriften der Sumerer und Babylonier einiges über diese Religion. Und da erfahren wir, dass die Sumerer Nanna als die Herrlichkeit des Himmels bezeichneten. Ja, ich meine, das Mondlicht besonders in Vollmondnächten ist ja etwas ganz Besonderes. Aber eben, es geht um dieses aschfahle Licht des Vollmondes, dass sie umschrieben als die Herrlichkeit des Himmels. Nun, Stephanus sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien Abraham. Und das zeigt also, Abraham hatte eine Vision, ganz entsprechend wie später der Apostel Paulus, der in Apostelgeschichte 22, 13 seine Bekehrungsgeschichte beschreibt. Als er die Christen verfolgte und nach Damaskus kam, und da sagte er, Vers 13, vom Himmel her kam ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte. Derselbe Gott erschien Paulus, damals noch Saulus, und Saulus beschreibt diese Herrlichkeit Gottes, dass da ein Licht zu sehen war, das den Glanz der Sonne übertraf. Das Ganze geschah ja um Mittag. Also sehen Sie diesen eigentümlichen Kontrast zwischen diesem fahlen Mondlicht und dem Licht der Herrlichkeit Gottes, des Gottes, der Abraham erschien. Ich möchte noch ein Detail hervorheben, noch ein Detail aus der Berufung Abrahams, 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land. Nun im Hebräischen steht, lech, lecha. Lech würde eigentlich reichen, das heißt geh, diese Befehlsform. Aber lech, lecha ist wörtlich geh für dich. Das kann man natürlich nicht übersetzen, das ist kein Deutsch. Und darum haben alle Übersetzer einfach mit geh übersetzt. Aber lech, lecha, übrigens ein Ausdruck, den man auch heute im Hebräischen in Israel verwendet, lech lecha bedeutet, geh für dich, geh in deinem eigenen Interesse. Das heißt, wenn Gott ruft, ist es immer gut für uns. Abraham sollte jetzt diese reiche Stadt verlassen und ein Nomade werden. Oh, nur das nicht. Lech lecha, es ist gut für dich. Gottes Gebote, das ist ein Gebot hier, sind immer gut für uns, auch wenn wir den Eindruck haben, das könnte uns ja in unserer Freiheit irgendwie einschränken. Nein, es gilt, jedes Gebot Gottes ist immer zum Guten des Menschen gegeben. Noch ein Detail, in diesem Aufruf sagt Gott, geh aus deinem Land. Und Vers 2, ich will dich zu einer großen Nation machen. Also der Schöpfergott, im Kontrast zum Mondgott, der keine Kinder geben konnte, sagt nicht nur, ich gebe dir Nachkommen, ich mache deine Nachkommenschaft zu einem großen Volk. Das ist das Volk Israel, von dem dann durch das ganze Alte Testament hindurch weiter die Rede sein soll. Aber noch mehr, in Verbindung mit dieser Verheißung, ich mache dich zu einer großen Nation, sagt Gott, und du sollst ein Segen sein. Das ist bereits ein Hinweis auf den Messias. Der Messias ist im Alten Testament der verheißene Erlöser. Der Erlöser für Israel und für alle Völker. Und dieser Ausspruch, du sollst ein Segen sein, bedeutet, dieser Segen soll aus der Nachkommenschaft Abrahams, aus dem Volk Israel herauskommen. Der Messias wird ein Israelite sein. Und die weltweite Bedeutung wird angetönt am Schluss von Vers 3, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Hier wird deutlich, die Erwählung Israels als Gottes auserwähltes Volk ist nicht eine Verwerfung der anderen Völker. So wurde das immer wieder als Arroganz empfunden, wenn Juden ihre Auserwählung festhielten, das auserwählte Volk zu sein. Denn manche dachten, die sind arrogant, dann sind wir nichts, die nicht dazugehören. Aber es ist genau nicht so, sondern die Auserwählung Israels ist letztlich die Erwählung aller anderen Völker. Nur hat einfach Gott diesen Weg gewählt, der Erlöser soll über diese Linie kommen. Aber die ganze Erde ist im Blickfeld. Nun ist das eigentlich bereits die erste Andeutung im Alten Testament von der Wahrheit, die dann neutestamentlich in Johannes 3, Vers 16 von Jesus Christus selber umschrieben wird mit: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, das ist der Messias, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Damit jeder, nicht nur jeder Israelite, jeder Auserwählte aus Israel, sondern jeder Mensch ein Segen für die ganze Welt. In Johannes 8, Vers 56 sagt Jesus Christus den führenden Juden: Abraham, euer Vater, frohlockte, dass ihr meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Das bestätigt nochmals, Abraham hatte eine ganz klare messianische Erwartung. Der Messias soll sein Nachkomme sein, der Segen für die ganze Welt. Nun, Abraham zog ja aus. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird Abrahams Gehorsam so umschrieben. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Also, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Nun machen wir zusammen ein bisschen griechische Grammatik. Der Ausdruck, als er gerufen wurde, ist im Grundtext Partizip Präsens. Gehorsam ist ein Aorist Indikativ. Nun, wäre es Partizip Futur, dann wäre das Gerufenwerden nachzeitig, nachdem er gehorsam war. Das geht ja nicht, ja? Wäre es Partizip Aorist, dann wäre das ganz klar vorzeitig, dieser Ruf, und dann irgendwann später kam der Gehorsam. Aber man lernt in der Grammatik, Partizip Präsens drückt Gleichzeitigkeit aus mit dem Hauptverb im Satz. Also hier wird quasi der Ruf und der Gehorsam in gleichzeitige Relation gesetzt. Also das macht deutlich, es war nicht irgendwie eine große Zeitspanne dazwischen, sondern das fällt eigentlich zusammen. Mit anderen Worten, es war ein sofortiger Gehorsam. Gott rief, Abraham hat nicht sich gesagt, so jetzt muss ich natürlich mal 2 Jahre überlegen, ob das eine weise Entscheidung wäre oder nicht. Offensichtlich war er sofort gehorsam und war bereit, alles aufzugeben, all diesen Luxus, den er hatte bisher. Wenn wir jetzt in den Bibeltext zurückgehen, in 1. Mose 11, Vers 31, ist man überrascht, wie der Auszug aus Ur in Chaldäa ausgesehen hat. Denn dort liest man, und Tara nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und die Tage Taras waren 205 Jahre. Und Tara starb in Haran. Ja, also wir haben gesehen, Abraham war gehorsam, sofort gehorsam. Aber wenn man das hier nun liest, war er gleichzeitig auch ungehorsam. Denn er nahm seinen Vater Tara mit. Aber der Ruf war, er soll ausziehen aus seines Vaters Haus. Also er musste die Familie, er musste den Vater verlassen. Das ist ein Problem, das übrigens auch heute noch manche verheiratete Söhne haben. Ja, echtes Problem. Aber er war so berufen, seinen Vater zu verlassen, aber der Vater kommt mit. Und noch mehr, der kommt nicht nur mit, der Vater übernimmt die Leitung. Tara nahm seinen Sohn Abraham. Und so weiter. Und noch etwas fällt uns vielleicht auf. Lot, seinen Neffen, nimmt Abraham auch mit. Aber das war ja seine Verwandtschaft. Und der Ruf war so, geh aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Auch das war ungehorsam. Er sollte die Verwandtschaft verlassen, aber die Verwandtschaft kommt mit in der Person von Lot, seinem Neffen. Dann gehen sie miteinander. Der Weg ist klar. Sie gehen nach Haran, so nach Norden. Haran liegt also ganz im Süden der Türkei heute. Das war der normale Weg, um vom Südirak nach Kanaan, in das spätere Land Israel, zu gehen. Man ging nicht den direkten Weg durch die syrische Wüste, denn das war sehr gefährlich. Das war also im Altertum völlig unüblich. Man ging da dem Euphratlauf entlang, das ist der fruchtbare Halbmond, und dann von der Südtürkei runter über Syrien nach Kanaan. Das ist der sogenannte fruchtbare Halbmond, weil er diese Form eines Halbmondes hat, so im Bereich rund um die syrische Wüste herum. Aber sie kommen nur bis Haran und dann hört es auf. Sie wohnen dort. Also dieser Ungehorsam, das Vaterhaus wird nicht verlassen, die Verwandtschaft wird nicht verlassen, hat Konsequenzen, denn Abraham erreicht das Ziel nicht. Es gibt eine Blockade in Haran. Sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und so ist das auch im Neuen Testament für Christen im Glaubensleben. Wenn man gehorsam ist, geht das Glaubensleben vorwärts. Aber wenn man gehorsam und ungehorsam ist, es geht, haben wir gesehen, dann kommt es zu einer geistlichen Blockade. Und plötzlich geht es nicht mehr weiter. Bis dieses Hindernis aus dem Weg geschafft ist. Tara stirbt und dann geht die Reise weiter. Und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Sie staunen vielleicht über das hohe Alter, 205. Es ist ja so, die Generationen von Sem bis Abraham haben noch sehr hohe Alter und dann geht das Alter immer weiter runter. Abraham selbst wird nur noch 175 Jahre und später Mose im 16. Jahrhundert vor Christus schreibt im Psalm 90, die Lebenstage sind 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Es geht also immer weiter hinunter, wobei zu sagen ist, auch diese 70, 80 Jahre waren ungewöhnlich, denn die Lebenserwartung damals in Ägypten, das wissen wir aus den Inschriften der Pharaonen und ihrer Lebensalter, das Durchschnittsalter war 30 Jahre. Also Israels Durchschnittsalter war deutlich höher als in der Umwelt. Aber interessant ist noch Folgendes, was ich sagen wollte wegen diesen hohen Altern. Wenn man diese Alter schön aufzeichnet in einer XY-Kurve, XY-Koordinatensystem, dann ergibt das eine Exponentialkurve mit den üblichen natürlichen Abweichungen. Und das ist schon erstaunlich. Wenn diese Zahlen erfunden wären, ja, wie soll man sich das erklären? Im Altertum kannte man Exponentialrechnung nicht. Das ist eine viel spätere Erfindung in der Mathematik. Wie kommen Erfinder auf solche Zahlen, die eben einer Exponentialfunktion entsprechen? Und das Interessante ist, viele biologische Abläufe kann man gerade mit Exponentialfunktionen beschreiben. Also offensichtlich wird hier ein biologischer Prozess beschrieben, dessen Wirkungsweise nur zum Teil, aber man hat doch schon auch Erklärungen, bis heute geklärt ist. Wie gesagt, Abraham hat eine Blockade, wohnt in Haran, in der Südtürkei. In der Stadt, das wissen wir jetzt auch durch die Archäologie, wurde auch der Mondgott verehrt. Also kam vom Regen in die Traufe, möchte man sagen. Aber ein weiteres Detail, Haran war um 2000 vor Christus ein Handelszentrum. Aber von 1800 bis 800 vor Christus verlassen. Ja, wenn nach gemäß der liberalen Theologie die Abrahamsgeschichte eine Erfindung sei, sagen wir aus der Zeit von etwa 800 vor Christus, wie konnten die Leute wissen, jetzt müssen wir gut aufpassen, zur Zeit von unserem fiktiven Abraham, so um 2000 vor Christus, gab es noch diese Stadt Haran. Ja, das passt noch ganz gut, ja? Aber das ist doch wieder ein Volltreffer, der eben darauf hinweist, dass die ganze Geschichte authentisch ist. Ja, der Vater stirbt, die Blockade geht weg. Man kann sagen, der Tod Taras gibt Abraham ein neues Leben. Ein neues Auferstehungsleben. Denn es geht jetzt wieder weiter. 1. Mose 12, Vers 4 schreibt, beschreibt die Geschichte so. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Das Ziel ist nun erreicht. In Hebräer 11, Vers 9 wird Abrahams Leben so beschrieben: Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Ja, haben wir den Nomaden. Und denkt daran, man hat festgestellt, der Mittelstand in Ur damals wohnte in Häusern mit 10 Zimmern. Nicht schlecht, oder? Aber durch Glauben war er bereit, in Kanaan als Nomade zu leben. Und nun erklärt Vers 10, Hebräer 11, Vers 10, denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Gott gab Abraham das Versprechen, dass er ihm eine Stadt geben wird im Himmel, das himmlische Jerusalem. Also Abraham tauschte die Stadt des Mondgottes ein, im Südirak, gegen das himmlische Jerusalem, in der Herrlichkeit droben. Merken Sie, auch da ist wieder eine interessante Pointe, denn früher wusste man ja nichts mehr davon, dass Ur die Stadt des Mondgottes war. Aber gerade dieses Detail gibt eine Pointe. Ja, Abraham hat die Stadt des Mondgottes verlassen und dann hatte er die Verheißung des himmlischen Jerusalems, die Stadt, die Gott bereitet hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Nun lese ich weiter in der Abrahams Geschichte, 1. Mose 12, 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Der erste Ort, der erwähnt wird im Land der Verheißung, in Kanaan, ist Sichem. Ja, jetzt überlegen Sie sich mal, was ist Sichem? Es ist nützlich, wenn Sie eine biblisch-archäologische Karte nehmen und eine moderne Karte zusammen. Und dann stellen Sie fest, Sichem ist das heutige Nablus. Die größte Palästinenserstadt im sogenannten besetzten Westjordanland. Das hat schon eine Pointe, würde ich sagen. Eine 4000 Jahre alte Geschichte. Und nun, wir leben in einer Zeit moderner Politik, ja? Weltpolitik. Aber da lesen Sie in Ihrer Bibel, Abraham kommt nach Sichem, heutiges Nablus, und dann erscheint ihm Gott wieder neu, eine zweite Vision. Und Gott sagt in der Vision: Deinem Samen, das heißt deiner Nachkommenschaft, will ich dieses Land geben. Wow, ausgerechnet da, wo heute die Mehrheit der Menschheit einer Meinung ist, Israel hat da nichts zu suchen. Und in ihrer Bibel steht, genau dort bekam Abraham die Verheißung. Also da liegt schon ein gewisser Sprengstoff drin. Ich meine, die Abrahamsgeschichte könnte ja auch so gehen. Abraham kam ins Land und ging dann in das Gebiet von, sagen wir, Haifa oder Tel Aviv, ja? Nein, es steht, er kam nach Sichem und bekommt dort die Verheißung. Und als Dank dafür, für diese Verheißung in Nablus, in Sichem, baut Abraham dem Herrn einen Altar. Er baut also ein offenes Heiligtum unter freiem Himmel mit diesem Altar. Halten Sie das fest, denn ich komme darauf zurück. Schalten wir wieder ein paar Jahrhunderte später. Abrahams Nachkommen sind jetzt ein Volk, sind aus Ägypten ausgezogen, sind ins Land Kanaan eingewandert. Und nun in der Abschiedsrede, die Josua hielt in Sichem, Von dieser Rede hatte ich ja schon mal gesprochen. Da erklärt Josua dem Volk Israel, ihr müsst Gott, dem Gott, den Mose euch geoffenbart hat durch die fünf Bücher Mose, müsst ihr gehorsam sein. Ihr müsst die Tora einhalten. Und wenn ihr das nicht tut, wird Gottes Gericht über euch kommen und ihr werdet euer Land verlieren. Denn die Tora hat vorausgesagt, wenn Israel die Gebote nicht einhält, werden sie aus dem Land herausgerissen werden und zerstreut werden, weltweit. Nachzulesen in 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird euch zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und da selbst wirst du keine Ruhestätte haben. Ja, Josua erklärt diese Prinzipien und dann Josua 24, 26. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volke, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Wo hat Josua diesen Stein aufgestellt? Bei dem Heiligtum des Herrn. Ein oberflächlicher Bibelleser würde sich sagen, beim Heiligtum des Herrn, ah, das ist wahrscheinlich da bei der Stiftshütte. Nicht wahr, dieses transportable Heiligtum, diesen Tempel, den Israel gebaut hat in der Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten. Dieses Heiligtum wurde ja auch ins verheißene Land gebracht. Das ist wahrscheinlich die Stiftshütte. Nein. Lesen Sie das Josua-Buch. Die Stiftshütte wurde aufgestellt in Silo. Übrigens auch im heutigen Westjordanland. Aber nicht in Sichem. Was ist dieses Heiligtum des Herrn? Das ist der Ort, wo Abraham seinen Altar gebaut hatte. Aus 1. Mose 12. An dem Ort, wo Abraham gedankt hat, dass Gott seinen Nachkommen dieses Land verheißen hat, da stellt Josua diesen Stein auf und sagt, Mose hat euch erklärt in der Tora, wenn ihr die Gebote Gottes nicht gehorcht, nicht befolgt, ihn nicht gehorsam seid, werdet ihr das Land verlieren. Und dieser Stein soll Zeuge sein gegen uns. Und nun, Sie wissen, ab dem Jahr 70 nach Christus, nachdem Jesus Christus, der Messias, gekommen war und die meisten ihn abgelehnt hatten, Zehntausende haben ihn angenommen, aber die meisten haben ihn doch abgelehnt, da wurde der Judenstaat zerstört und das jüdische Volk wurde in einem jahrhundertedauernden Prozess über alle fünf Kontinente zerstreut. Und da haben sie das Land verloren, dieser Stein. Nun ist aber Folgendes interessant. In derselben Tora, Sie müssen 5. Mose 28 lesen, aber dann auch weiter, bis Kapitel 30, spricht Mose davon, in der Endzeit werde Gott sein Volk vom Ende des Himmels her wieder sammeln und in das Land zurückbringen. Warum? Weil es immer noch diese Abrahamsverheißung gab. Deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Und die ist nicht aufgehoben worden durch den Fluch der Tora, das Land zu verlieren. Und jetzt stellen Sie sich vor, im 20. Jahrhundert macht man in Nablus Ausgrabungen. Und da gräbt man auf. Und es ist ja so, Archäologie ist immer auch Zerstörung. Man macht nämlich alles kaputt, was man da aufgräbt. Und die Archäologen müssen sich dann immer überlegen, welche Schicht, die wir aufgraben, wollen wir bewahren für die Besucher später. Alles andere wird kaputt gemacht und natürlich sehr gewissenhaft verzeichnet für spätere Generationen, damit man da wieder Forschungen machen kann. Nun, in Nablus hat man sich entschieden, man lässt mittlere Bronze 2b offen. Und das ist diese Schicht. Und da kam dieser Stein hervor. Das ist genau dieser Stein von Josua. Den können Sie so in Nablus anschauen. Er ist Zeuge gegen Israel und sie haben das Land verloren. Genau in der Zeit, wo sie aber zurückkehren, seit 1882 bis heute sind 3 Millionen Juden aus 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern zurückgekehrt ins Land der Vorväter. Entsprechend der Gnadenverheißung in der Tora. aber nach langer Zeit werde ich euch zurückholen ins Land zurück. Ist das nicht sehr bewegend, wenn man dieses Bild sieht? Sehen Sie diese Inschrift da drauf? Das ist Arabisch, das ist eine Intifada-Aufschrift. Aber die Leute in Nablus, die wissen nicht, was der Stein zu bedeuten hat. Und es ist nämlich so, auch manche Archäologen wissen das nicht. Warum? Weil man im Allgemeinen die Chronologie der Bibel nicht wörtlich genommen hat. Und dadurch, dass man an gewissen Stellen die Zahlenangaben der Bibel nicht ganz wörtlich genommen hat, ist die Chronologie verkürzt worden. Und so sagt man so allgemein in der Archäologie, die Zeit der Landnahme unter Josua, das war um 1200 vor Christus. Das wäre aber späte Bronze. Wenn Sie aber alle Zahlen der Bibel nehmen, dann bringt sie die biblische Chronologie zurück auf der Exodus 1606 vor Christus und dann 40 Jahre später die Landnahme unter Josua. Und das können wir in Verbindung bringen mit mittlerer Bronze, 2b. Da geht's auf. Das ist der Punkt, warum viele nicht wissen, weil man einfach sagt, der Exodus, der muss so gewesen sein, so in der Zeit von Ramses dem Zweiten. Die Bibel sagt nirgends, dass der Exodus bei Ramses dem Zweiten war. Und wenn man die Bibel wirklich, wenn man da die Chronologie übernimmt, dann ist das genau die Zeit von Josua. Aber glücklicherweise wissen das viele nicht, denn sonst wäre der Stein nicht mehr da. Ich lese weiter in der Geschichte von Abraham, 1. Mose 12, Vers 8. Und er brach auf von dort nach dem Bergland, ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und Abraham zog fort, immer weiterziehend zum Negev. Abraham zieht also von Nablus runter, Bethel und Ai, das sind auch Ortschaften im heutigen Westjordanland. Ist er schon verbannt, ja? Und dort baut er seinen zweiten Altar. Und da geht er so weiter dann runter bis zum Negev. Also schön das Westjordanland runter. Und dankt Gott für dieses Land, auch mit dem zweiten Altar. Ja, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause. Und dann kommt noch der zweite, wohl etwas kürzere Teil. Wir sind stehen geblieben bei Abraham, der das verheißene Land so durchwandert. Eine schöne Zeit, ohne Probleme. Und plötzlich kommen Schwierigkeiten. Hungersnot. Und warum? 1. Mose 12, Vers 10. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Warum nun plötzlich ein Problem? Abraham wusste sich am richtigen Ort, da wo Gott ihn hingestellt hatte. Es kommt eine Hungersnot. Abraham hätte sich fragen sollen, ist etwas in meinem Leben nicht in Ordnung? Und ich hätte eine Antwort gewusst, durch die Bibellektüre. Das Problem Lot war ja noch immer nicht gelöst. Der Neffe war ja immer noch mit dabei. Die Verwandtschaft hatte er nicht wirklich verlassen. Nun, Abraham überlegt sich, wie löse ich das Problem? Er geht nach Ägypten. Sie müssen wissen, Ägypten war damals im Gegensatz zu Kanaan und auch Syrien, Libanon, unabhängig vom Regen. Ägypten ist ja ein Land, in dem es sehr, sehr wenig regnet, aber die Fruchtbarkeit Ägyptens, wie Sie hier sehen auf dem Satellitenbild, ist gewährt durch den Nil, der Wasser bringt von Schwarzafrika, da wo es regnet, auch wenn es in Kanaan eine Hungersnot gibt. Also Abraham sagte sich, dort bin ich gut aufgehoben, auch wenn es nicht mehr regnet, da in Kanaan. Aber er hätte sich fragen müssen, ist es richtig, dorthin zu gehen? Gott hat mich berufen, den Südirak zu verlassen, Ur-Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. aber nicht, er hat nichts gesagt von Ägypten. Eigentlich geht hier Abraham aus der Schule Gottes heraus. Er wird ungehorsam. Er geht nach Ägypten. Und das hat auch wieder Konsequenzen. Wenn wir weiterlesen im Text, und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen. Ging also durch den Sinai. Da sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau. Und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seiest meine Schwester, auf dass es mir wohl gehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. Sarah war unwahrscheinlich schön. Obwohl sie damals schon 65 war. Abraham war ja 75 und die Bibel macht deutlich, dass sie 10 Jahre jünger war. Unwahrscheinlich schön, so schön, dass er Angst hatte, die Ägypter möchten sie gerne wegnehmen. Und dann nimmt er Zuflucht bei einer Lüge und sagt, sage doch, du seist meine Schwester. Was sage ich, Lüge? Das stimmte ja. Denn später in der Abrahams Geschichte erfahren sie, dass Sarai, beziehungsweise Sarah, wie sie später hieß, in Tat und Wahrheit eine Halbschwester von Abraham war. Das überrascht natürlich, denn das würde ja in unserer Gesetzgebung heute nicht mehr erlaubt werden. Ja, aber damals war das möglich. Später, 500 Jahre später, in dem Gesetz Mose, wird, können Sie nachlesen, in 3. Mose ganz ausführlich werden alle Verwandtschaftsbeziehungen aufgezählt, die unmöglich sind für eine Eheschließung. Und da werden also auch alle diese nahen Verwandtschaftsverhältnisse werden vollkommen ausgeschlossen. Ab dem Auszug aus Ägypten war es für die Nachkommen Abrahams absolut undenkbar, eine Halbschwester zu heiraten. Aber denken Sie daran, der genetische Code ist im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte immer mehr geschädigt worden. Durch Strahlung und so weiter. Und offensichtlich damals war das noch kein Problem. Wenn der genetische Code weitgehend rein ist, unbeschädigt, wenig Mutationen hat, dann gibt es nicht geschädigte Nachkommen. Aber unser Code ist schon so geschädigt, dass die Wahrscheinlichkeit bei naher Verwandtschaft sehr hoch ist, dass es geschädigte Nachkommen gibt. Und darum ist es auch, obwohl in unserer Gesellschaft es erlaubt ist, den Cousin oder die Cousine zu heiraten, ist auch das problematisch, eben weil der genetische Code schon so geschädigt ist. Gut, das nur so nebenbei. Aber das war doch die Wahrheit. Sage doch, du seist meine Schwester. Und trotzdem war es eine Lüge. Denn Sarah sollte mit der Wahrheit die Leute in den Irrtum führen, damit sie meinen, aha, dann ist sie aber nicht seine Frau. Und so kann man mit der Wahrheit, kann man lügen. Natürlich, wir brauchen ja nicht allen Leuten alles zu sagen. Geht ihnen gar nicht alles an. Und als die Nazis an den Türen klopften, ob da versteckte Juden sind, man musste ja ihnen nicht alles unter die Nase streichen, was sie nicht wissen sollen. Aber die Bibel macht deutlich, dass eben, wenn man auch mit der Wahrheit bewusst jemanden in den Irrtum führen will, ist es auch Lüge. Und so hat es Folgen. Der Ungehorsam Abrahams, er geht nach Ägypten, führt dazu, dass er seine Frau zum Lügen bringen will. Lese weiter. Und es geschah, als Abraham in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Also der Pharao sogar will die Frau heiraten. Die 65-Jährige gefällt ihm so. Und der liebe Bruder Abraham bekommt ein wunderbares Hochzeitsgeschenk. Nun lesen wir weiter im Bibeltext. Und der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Das muss man sich so vorstellen, dass Krankheit ausbrach in dieser Familie des Pharao. Und die haben sich natürlich gefragt, was soll das? Was hat das zu bedeuten? Vers 18, und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach, was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, also Abraham hat gelogen, warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und gehe hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Die ganze Sache fliegt auf. Und was mich so beeindruckt ist, dieser Pharao aus der Zeit des Alten Reiches hat eine so hohe Moral, dass er weiß zu unterscheiden zwischen mein und dein. Auch in der Sache, wenn es um Ehebeziehung geht. Er gibt die Frau zurück. Wenn man sich mit der Religion Ägyptens beschäftigt, damals zur Zeit des Alten Reiches, das war reine Naturverehrung. Also völlig weggekommen waren sie von dem einen Gott, den noch die Vorfahren Sem, Ham und Japhet verehrt hatten. Aber die Moral war noch so hoch, wie sie in unseren Breitengraden, in unserer westlichen Gesellschaft nicht mehr ist. Denn da wissen viele nicht mehr zwischen mein und dein zu unterscheiden in diesem Gebiet. Und das habe ich auch so krass erlebt. Ich bin gerade kürzlich zurückgekehrt aus Indien, wo ich eine Vortragsreise machte durch Südindien. Und ich habe natürlich viel Kontakt gehabt mit Hindus und so weiter. Und was so beeindruckt ist, die hinduistische Gesellschaft verurteilt Ehebruch. Es geht nicht, dass jemand Ehebruch begeht. Vorehelicher Geschlechtsverkehr, das geht nicht. Das wird nicht akzeptiert. Es werden zwar unzählige Götter, Naturgötter verehrt, aber moralisch ist die hinduistische Gesellschaft ganz deutlich höher als die westliche Gesellschaft. Aber der Bruch kam effektiv mit der 68er Revolution. Oder überhaupt mit der sexuellen Revolution in den 60er Jahren. Dort hat man in der westlichen Welt einen ganz deutlichen Bruch gemacht, aber gleichzeitig hat man auch einen Bruch gemacht mit dem Gott der Bibel. Von da an war die Bibel und die Moral der Bibel nicht mehr relevant für die Gesellschaft. Aber dieses Weggehen von dem Gott der Bibel hat bei uns eine Moral hervorgebracht, innerhalb von Jahrzehnten nur, die also deutlich unter der Moral des Hinduismus ist. Nun, das Ganze fiel auf. Das war eine Schande für das Zeugnis von Abraham. Er sollte ein Zeuge sein für den einen wahren Gott, den er kennengelernt hatte. Und gerade das wäre eine missionarische Möglichkeit gewesen im Alten Reich von Ägypten. Und dann diese Schande. Also eines bringt das andere. Der Ungehorsam, Lot mitzunehmen, führt dazu, dass Abraham nach Ägypten geht, wegen der Hungersnot. Das bringt ihn dazu zu lügen. Diese Lüge bringt Schande über sein Zeugnis, aber dann kehrt er zurück. Und wir lesen 1. Mose 13, 1. Und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm, nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Zügen vom Negev bis Bethel, bis zu dem Orte, wo ihm anfangs sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er zuvor da selbst gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Abraham kehrt zurück und er geht genau wieder an den gleichen Ort zurück, wo er früher war. Da, wo er begann abzuweichen. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip für das Christenleben. Wenn ein Christ feststellt, ich bin von Gott, vom Herrn, von seinem Wort weggekommen, dann ist das nicht normalerweise nicht einfach eine Handlung, sondern das ist ein ganzer Entwicklungsweg. Und eine wirkliche Wiederherstellung bedeutet, dass man zurückgeht bis zu dem Punkt, wo die Abweichung begonnen hat. Und so sehen wir in Abraham diese Rückkehr und da hat er wieder den Altar, ruft den Namen des Herrn an. In Ägypten hatten wir nichts gelesen von einem Altar. Nichts von dem Anrufen des Namens des Herrn. Nun gehe ich weiter in der Geschichte. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beisammen wohnten. Denn ihre Habe war groß. und sie konnten nicht beisammen wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Komisch. Vor der Ägyptenreise war es kein Problem. Und jetzt nach der Ägyptenreise geht es plötzlich nicht mehr zwischen Lot und seinen Hirten und Abrahams Hirten. Es gibt da einen Zank, sie haben zu viel Kleinvieh und Rinder. Woher kommt das? Ja, der liebe Bruder Abraham hat doch ein Hochzeitsgeschenk bekommen. Und offensichtlich war der Pharao so großzügig, dass er das nicht mehr zurücknahm. Er gab nur die Frau zurück. Und er hat ja sogar Abraham geleitet auf seinem Weg zurück. Hat eine Gesandtschaft mit ihm gegeben, haben wir gelesen. So großzügig. Aber dieses Hochzeitsgeschenk führt dazu, dass die nun Streit haben in der eigenen Verwandtschaft. Und da fügt Mose hinzu, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Warum dieser Satz? In der liberalen Theologie hat man gesagt, ja, dieser Satz, der ist irgendwie, das ist ein Fehler, der gehört gar nicht hier in den Text hinein. Ja, aber das ist nicht gerade aufmerksames Bibellesen. Die haben Streit und die heidnischen Bewohner in ihrer Umwelt, die bekommen das alles mit. Und so ist es auch, wenn Christen streiten, ist eine Schande. Denn das macht ja genau das Zeugnis für andere Menschen kaputt. Wie soll das glaubwürdig sein, was sie verkündigen, wenn sie es nicht leben? Und das war also die Folge. Aber sehen wir, alles eine Verkettung. Ungehorsam, Lot kommt mit. Das führt dazu, dass sie nach Ägypten gehen. Das führt dazu, dass Abraham lügt. Das führt dazu, dass er Reichtum bekommt. Und der Reichtum führt zu diesem Streit. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Das heißt, wir sind Verwandte, Achim. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Abraham trennt sich jetzt von Lot. Das hätte er schon längst tun sollen. Schon in Ur in Chaldäa. Jetzt kommt dieser Schritt. Es gibt göttliche Trennungen. Es gibt falsche Trennungen, aber es gibt auch richtige Trennungen. Das war eine göttliche Trennung. 1. Mose 13, Vers 10. Wenn Onkel Abraham schon so großzügig ist, dann nimmt Lot die Chance wahr. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan. Also er schaut in das tiefe Tal des Toten Meeres, wo der Jordan ins Tote Meer mündet, hinunter. Das ist übrigens das tiefste Tal der Welt. 400 Meter unter dem Meeresspiegel der Ozeane. Der tiefste Punkt der Welt. Sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan. Und Lot zog ostwärts und sie trennten sich voneinander. Frage: Wieso weiß ein Südiraker, wie es in Ägypten aussieht? Denn er denkt, oh, das erinnert mich ganz an Ägypten. Dieses trockene Land, das nur so durch Wadis bewässert wird. Und er wählt das. Nun, weil Onkel Abraham mit ihm eine Ägyptenreise gemacht hatte. Aber das hat Lot auf den Geschmack gebracht, dorthin zu gehen. Er wählt die Ebene des Jordan und wir lesen weiter, Vers 12. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren böse und große Sünder vor dem Herrn. Also, er geht mit seinen Zelten in die Nähe von Sodom. Und Sodom und Gomorra mit ihren Nachbarstädten Adama, Zeboim und Zoar waren die perversesten Städte der alten Welt. Also die waren so modern, man würde sagen, in der Moral moderner als unsere westliche Welt. Aber die bewegt sich ja auch noch. Aber vor 4000 Jahren gab es also schon so moderne Leute. Oder man kann sagen, diejenigen, die so leben wie in Sodom, die sind so altmodisch. Denn das ist ja eine Moral, die man auch vor 4000 Jahren findet. Aber sie war damals auch ungewöhnlich. Denn man fand das nicht in Ägypten. Man fand das nicht so im Zweistromland, aber da. Und nun, Lot geht dorthin. Also dieser Streit führt dazu, dass Lot nach Sodom geht. Und wenn man weiterliest, in 1. Mose 14, Vers 12 heißt es plötzlich, er wohnte in Sodom. Und noch später, in 1. Mose 19, Vers 1, Lot saß im Tore Sodoms. Das heißt, er war bereits Richter geworden. Diejenigen, die im Stadttor saßen, das waren die Richter, denn dort fanden die Gerichtsverhandlungen statt. Der gute Lot hat sich überlegt, wenn ich Richter werde in Sodom, könnte ich die Moral dort vielleicht ein bisschen heben. Das ist eine gute Idee. Aber Lot hatte nie einen Ruf Gottes, um dorthin zu gehen. Wenn man keinen Ruf hat, bringt das nichts. Und man sieht auch in der weiteren Geschichte, die Leute in Sodom haben Lot gar nicht ernst genommen. Er hat gar keine Chance gehabt. Aber jetzt nach dieser göttlichen Trennung, nun hat Abraham nicht nur sein Vaterhaus verlassen, sondern auch seine Verwandtschaft. Jetzt finden wir Abraham in Gemeinschaft mit Gott. Wir finden seinen dritten Altar. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Mache dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Gott betont nochmals jetzt, das ganze Land, alle Himmelsrichtungen, alles gehört deiner Nachkommenschaft. Und dann geht Abraham nach Hebron und baut dort seinen dritten Altar. Hebron, hebräisch Hebron, heißt Gemeinschaft. Abraham ist nun in voller Gemeinschaft mit Gott. Nichts mehr trennt. Aber auch wieder frappant. Hebron ist die zweitgrößte Palästinenserstadt im Westjordanland. Nach Nablus, Sichem. Und ausgerechnet dort baut Abraham diesen Altar, um zu danken, dass das ganze Land seiner Nachkommenschaft gehören soll. Nun möchte ich nicht die ganze Abrahamsgeschichte durchnehmen, weil wir sollen zum Schluss kommen. In der Übersicht, im nächsten Kapitel, 1. Mose 14, haben Sie die Geschichte, Abraham rettet Lot. Dann 1. Mose 15, Gott bestätigt seinen Bund mit Abraham. Aber Abraham hat immer noch kein Kind. Das hätte ihn natürlich, oder können wir verstehen, das hat ihn in eine Glaubenskrise gebracht. Nanna hat kein Kind gegeben. Und jetzt, da er den Herrn kennt, Yahweh, der Gott Israels, der Gott der Bibel, er wartet Jahre und Jahre und hat immer noch kein Kind. Und Sarah wird nicht jünger. Ja, beim Mann, da geht es ja noch, nicht wahr? Charlie Chaplin hat ja mit etwa 80 noch einen Sohn gehabt. Bei den Männern ist das nicht so ein Problem, aber bei den Frauen ist wirklich mal fertig, ja? Und Gott bestätigt seinen Bund, ich werde dir Nachkommenschaft geben und deine Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben, Abraham hat immer noch nichts. Und dann kommt 1. Mose 16, Sarah überlegt sich, du Abraham, ich habe eine Idee. Was? Und was sie sagt, entspricht genau den Gesetzen, die wir durch die Archäologie und den Inschriften in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten kennengelernt haben. Im Nahen Osten, bei diesen Völkern, gab es damals die Sitte, dieses Gesetz, wenn eine Herrin kein Kind hatte, so konnte der Ehemann die Sklavin oder die Magd der Herrin heiraten. Und das erste Kind wurde der Herrin als ihr Kind zugerechnet. Also Sarah hat so die Idee, du Abraham, wahrscheinlich haben wir die Verheißung Gottes mit der Nachkommenschaft ein bisschen falsch verstanden. Vielleicht müssen wir das nicht so wörtlich nehmen, oder? Wahrscheinlich müssen wir das ein bisschen symbolischer auffassen. Du könntest doch Hagar, unsere ägyptische Magd, heiraten. Und dann wird das Kind mir zugerechnet und wir haben Gottes Verheißung. Und Abraham heiratet Hagar. Aber Polygamie ist in der Bibel von Anfang an als Irrweg verurteilt. Denn bereits im Schöpfungsbericht finden wir die Erschaffung von einem Mann und einer Frau, nicht zwei Frauen. Ein Mann und eine Frau. Damit wird das bleibende Schöpfungsmodell der Ehe gegeben. Ein Mann, eine Frau. Und erst später bei Lamech, einem Nachkommen von Kain, der ganz von Gott weggegangen war, findet man diesen Ausspruch, Lamech nahm sich zwei Frauen. Da war die Polygamie geboren. Abraham heiratet Hagar. Und wenn Sie die Abrahams Geschichte gut lesen, merken Sie, Gott spricht danach 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham. Totale Kommunikationsblockade. Er hört Gottes Stimme nicht mehr. Das wäre wie ein Christ, der seine Bibel liest und 13 Jahre lang feststellt, ich lese die Bibel, aber das sagt mir überhaupt nichts. Gott spricht nicht mehr durch sein Wort zu mir. Keine Predigt spricht nicht mehr zu mir. So war das. Und dann bekam Hagar ein Kind, Ismael. Und interessant, wir müssen uns fragen, woher hatte eigentlich der Iraki Abraham eine ägyptische Magd? Ja, das war ein Mitbringsel aus Ägypten. Denn der Pharao hatte nicht nur Tiere, sondern auch Mägde und Knechte gegeben. Also Sie sehen diese ganze Verkettung im Leben Abrahams. Wir sehen zwar im Leben Abrahams, es gibt Gottes Vergebung für Irrwege, es gibt Wiederherstellung, aber die Folgen bleiben. Und die Folgen gehen bis heute, denn der Sohn Ismaels, der Sohn Hagars, Ismael, ist ein Vorfahre von Mohammed. Denn diese arabischen Stämme in Saudi-Arabien waren Nachkommen von Ismael. Und so entstand aus dieser Linie heraus der Islam. Mit seinem Hass, mit seinem koranisch begründeten Hass gegen Israel bis heute. Und die ganze Welt ist heute entsetzt über diesen Terrorismus als Geißel, besonders der westlichen Welt, aber nicht nur. Denn koranisch begründet ist nicht nur der Hass gegen Israel, sondern auch gegen die Christen. Und natürlich drittens dann gegen die Götzendiener. Also die ganze Sache hat Konsequenzen bis heute. Das, was die Welt in Atem hält, geht zurück auf diese alte Abrahamsgeschichte. Das ist schon verbannt, diese Verknüpfung. Ich fasse zusammen, 1. Mose 17, Gott bestätigt nochmals seinen Bund nach der Geburt von Ismael. Und dieses Kapitel ist nun ganz wichtig. Warum? Wenn Sie so einfach lesen in der Bibel, hätten Sie jetzt die Idee haben können, ja gut, wer sagt, Israel hat einen Anspruch auf Kanaan? Es hat ja immer geheißen, Gott sagt zu Abraham, deine Nachkommenschaft. Ist Ismael nicht ein Nachkomme von Abraham? Ja natürlich, ja gut, da haben die auch ein Recht auf dieses Land. Aber in 1. Mose 17, in diesem bestätigten Bund, erklärt Gott, nicht mit Ismael mache ich diesen Bund, sondern mit Isaak. Also diese ganze Verheißung für das Land geht nicht über die Linie Ismael, sondern über die Linie Isaak. Und Gott sagt in diesem Kapitel, ich werde zwar Ismael segnen, ich werde ihn zu einem wichtigen, großen Volk machen, hat sich erfüllt in der Geschichte, aber diese Verheißungen gehören Isaak, exklusiv. Dann haben Sie in 1. Mose 18 die Geschichte Gottes Besuch in Hebron, 1. Mose 19 die Zerstörung von Sodom und Gomorra, 1. Mose 20 Abraham bei den Philistern und dann 1. Mose 21 Isaak wird geboren. Erst jetzt kommt er. Der Name war schon vorher genannt, jetzt wird er geboren und zwar musste Abraham 25 Jahre warten. Als alle Hoffnungen vorbei waren, auch beim Mann. Die Bibel sagt, beide waren abgestorben körperlich, was die Fortpflanzung anbetrifft. Und dann gibt Gott den Nachkommen. Denn Jahwe, der Gott der Bibel, wollte beweisen, dass er Nachkommen geben kann, auch gegen die Gesetze der Natur. Und das ist natürlich die Pointe, wenn man wieder weiß, Nanna, der Mondgott, mehrt Menschen und Vieh. Ja, er konnte es nicht bei Abraham, aber der Herr konnte es bei Abraham. Und dann kommt nach dieser freudigen Geschichte, der Nachkomme ist da, die Aufforderung zur Opferung Isaaks. 1. Mose 22, und damit möchte ich zum Schluss kommen. Gott sagt zu Abraham, opfere deinen Sohn. Damit wollte er testen, ob Abraham jetzt bereit war, das Höchste, was er hatte, auf dieser Erde herzugeben. Und Gott sagt, gehe in das Land Moria und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Nun, Moria, das ist dieser Berg hier, der meistens in der Bibel heißt Zionsberg. Am Südabhang war die Stadt Salem, später Jerusalem. Salem bedeutet Frieden. Jerusalem, Gründung des Friedens. Das war die Stadt damals von König Melchisedek, einem kananitischen König. Ein Freund übrigens von Abraham, 1. Mose 14. Geh in das Land Moria, also zu diesem Berg, und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Also nicht auf Moria. Ständig wird gesagt, Isaak hätte geopfert werden sollen auf Moria. Nein, auf einem der Berge dort rundherum. Das ist zum Beispiel hier der Ölberg, käme in Frage. Dann hier der Südwesthügel von Jerusalem, der heute Zion heißt. Das ist eine nachbiblische Bezeichnung. Ich nenne darum diesen Berg Zion römisch 2. Im Gegensatz zum Tempelberg Zion römisch 1. Ja? Aber dann hier dieser Hügel. Das ist der Hügel mit dem Felsen Golgatha. Nun, Abraham ist bereit, der Gehorsamstest ist bestanden. Gott verhindert natürlich die Opferung, denn er will keine Kinderopfer. Und sagt, gibt Abraham eine neue Verheißung. Und zwar so, dass Abraham diesem Ort, wo er Isaak opfern wollte, nennt er Adonai Yireh. So heißt dieser Ort. Der Herr wird ersehen. Das heißt, das Opfer Isaaks wurde verhindert. Aber es soll einmal ein Opfer kommen, das Gott ausersehen wird. Und darum erklärt Mose im gleichen Text, dass deshalb gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Das heißt, auf einem der Nachbarhügel wird einmal das wahre Opfer stattfinden. Ja, hier sehen Sie nochmals Salem, Südabhang des Berges Moria. Das ist der Südwesthügel, Zion 2. Das ist der Nordwesthügel mit Golgatha. Auf einem der Berge. In 1. Mose 22, 18, Gottes Verheißung, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Abraham hat da seinen vierten Altar gebaut, im Land Moria. Gott gibt ihm nochmals die Verheißung, durch deine Nachkommenschaft wird einmal die ganze Welt gesegnet werden. Und das war nun wieder ein Hinweis auf den Erlöser, auf den Messias, der kommen sollte als Segen für die ganze Welt. Jesus Christus ist nachweislich ein Nachkomme von Abraham, und zwar über David, über König David. Und er ist am Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren gestorben. Da, auf dem Golgatha-Felsen, draußen vor dem Gennat-Tor von Jerusalem. Auf diesem Nachbarhügel des Tempelberges. Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Damit hat sich die Verheißung an Abraham erfüllt. Der Messias sollte von ihm abstammen. Und der Messias sollte als Gerechter, als Vollkommener, stellvertretend für unsere Schuld sterben. So dass jeder Mensch, ob er Jude ist oder Amerikaner oder Inder oder Schweizer, jeder Mensch, der seine persönliche Schuld Gott bekennt, bereut und dankt, dass Jesus Christus als Stellvertreter die Strafe Gottes getragen hat, der wird mit Gott versöhnt. Und so wird das Volk Israel über seinen Messias zum Segen für alle Völker. Nicht für jeden Menschen, aber für alle Völker. Denn aus allen Völkern ruft Gott Menschen heraus, die er rettet durch Jesus Christus. Ja, so haben wir ein Panorama von Abrahams Geschichte, die wirklich aktuell ist, bis politisch bis heute, aber noch mehr in geistlicher Hinsicht, denn sie zeigt uns, wo der Segen Gottes zu haben ist. Dort in der Mitte, vor 2000 Jahren, als Jesus Christus eben sich gab als Opfer auf dem Nachbarhügel des Moriaberges. Ich danke für das lange Zuhören.